Am letzten Sonntag mit einer Themenreihe begonnen, über die Seligpreisungen. Markus Frank hat uns mit der weltweiten Bedeutung dieser Rede bekannt gemacht, deren Geheimnis sich uns in der Nähe zu Jesus erschließt. Er selbst hat sie uns vorgelebt. Ein kurzer persönlicher Bezug zur Bergpredigt, zu den Seligpreisungen meine ich. Viele von euch wissen, dass wir ja seit vielen Jahren regelmäßig in die Kommunität Imshausen fahren, ein evangelisches Kloster bei Bebra. Und dort ist es üblich, im Grunde genommen bis jetzt vor kurzem, jetzt ändern sie leider gerade was, dort ist es üblich, jeden Mittag um 12 Uhr die Seligpreisungen zu singen. Ich kenne das seit den 70er Jahren und die tun das schon seit 1955, jeden Mittag die Seligpreisungen. Sie sind mir also sehr vertraut und immer wenn ich einige Tage dort bin, dann kann ich sie auch wieder auswendig. Und nun darf ich heute hier über die erste Seligpreisung predigen. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus hat diese Rede in den Jahren 80 bis 90 nach Christi aufgeschrieben. Die Seligpreisungen als Auftakt zur Bergpredigt, die die ganze Botschaft von Jesus zusammenfasst. Einige Verse vor unserem Predigttext lese ich vor. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm. Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte, er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, setzte sich und die Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er wandert, er lehrt, er verkündigt, er heilt die Menschen, er wird immer bekannter. Menschen aus dem Gebiet westlich und östlich des Jordans, alles Israeliten. Keine Römer, keine Ägypter, Israeliten. Und nun sieht er die ganze große Volksmenge, setzt sich hin auf dem Berg und schaut sie an. Eine schöne Szene, die Ruhe ausstrahlt. Oft ist sie gemalt worden. Seine Jünger, also die Leute, die seinem Ruf schon gefolgt sind, treten zu ihm. Wir stellen uns die Szene vor. Es gibt also zwei Adressatengruppen, die Jünger und die Volksmenge. Offensichtlich gehörten auch die Jünger bis vor kurzem noch zur Volksmenge, wie alle anderen auch. Und dann kam der Ruf Jesu. Sie ließen alles zurück und folgten ihm nach. Und jetzt gehen sie mit ihm, wohin er auch geht, leben mit ihm, sind fasziniert von seinen Worten, aber wissen nicht, wo sie das alles hinführen soll. Die anderen, die Volksmenge, haben das so nicht erlebt. Das ist beunruhigend. Dietrich Bonhoeffer sagt, als sie, nämlich die Jünger, aus diesem Volk erwählt wurden durch Jesu Ruf, da taten sie, was für die verlorenen Schafe des Hauses Israels das Selbstverständliche und Notwendige ist. Sie folgten der Stimme des guten Hirten, denn sie kannten seine Stimme. Sie werden weiter in ihrem Volk leben und später seinem Ruf in die Nachfolge predigen. Doch was haben sie jetzt? Auf alles verzichtet, sind arm, vielleicht hungrig, leben in Mangel und Entbehrung. Sie haben nur ihn. Und er preist sie selig, nicht wegen des Mangels und des Verzichts, sondern allein wegen des Rufes, dass sie zu ihm gehören. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Eine andere, bekanntere Übersetzung, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich muss sagen, damit hatte ich große Mühe. Ich wollte sogar am liebsten mit einer anderen Seligpreisung anfangen, Markus. Wer will schon geistlich oder geistig arm sein? Ich merkte, ich muss mich ziemlich gründlich mit diesem Text befassen. Und dann habe ich erfahren, was in den Originaltexten dort steht. Ich finde das so spannend, ihr dürft jetzt daran teilhaben. Profitiert habe ich besonders von drei Vorträgen von Pastor Siegfried Zimmer. Der sagt Folgendes. Die Bergpredigt richtet sich in erster Linie an die Jünger, dann an ganz Israel als Licht für die Völker, nicht etwa nationalistisch gemeint, und dann an die ganze Weltöffentlichkeit. Die Seligpreisungen sind in zwei Strophen gegliedert. In den ersten vier Versen wird die Zielgruppe genannt. Die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, eigentlich steht da die Machtlosen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. In der zweiten Strophe, Seligpreisung 5 bis 8, geht es um die Ethik, also was es zu tun gilt, wie man leben soll. Barmherzig sein, ein reines Herz haben, Frieden stiften, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und diese Leute preist Jesu also selig. So hat Martin Luther übersetzt. Heute würden wir eher glücklich sagen. Die korrektere Übersetzung wäre eigentlich, zu beglückwünschen sind die Armen im Geist, die Trauernden, die Machtlosen, die Hungernden. Makarios steht dort und das ist eine Glückwunschformel. Herzlichen Glückwunsch. Gratulationen gibt es in allen Kulturen und Ländern. Ich sehe dein Glück, ich freue mich mit dir. Herzlichen Glückwunsch. Luther übersetzt im Neuen Testament selig. Im Alten Testament gibt es 45 Gratulationen, die er aber mit wohl übersetzt. Wohl dem Menschen, der sich verlässt auf dich. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Könnte man auch sagen, Glückwunsch. Wieso beglückwünscht Jesus diese Menschen? Sie sind sie nicht eigentlich zu bedauern? Wie kann er sowas sagen? Jesus spricht hier und verkündet hier als der Gesalbte, der Messias, den Armen Gerechtigkeit, so wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Die Bergpredigt ist die erste öffentliche Rede von Jesus. Auch bei Lukas wird von ihr berichtet, da heißt sie die Feldpredigt in Lukas 6. Sie ist kürzer und hat nur drei Seligpreisungen statt der acht wie bei Matthäus. Das Thema Jesu ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wie sieht das aus? Das beschreibt er in den Seligpreisungen. Anders als alles, was die Menschen bisher gewohnt sind zu denken. Selig sind die arm sind vor Gott. Was ist damit gemeint? Im griechischen Urtext steht dort der Begriff, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ptochoi. Der Begriff kommt 67 Mal in der Bibel vor und meint immer die materiell Armen, die, die nichts haben. Geistig oder geistlich arm kennt die Bibel nicht. Das kam erst in der Romantik auf. Es gibt zwei Begriffe für Arme. Ptochoi und Penetes, richtig? Dazu muss man wissen, wie sich die antike Gesellschaft zusammensetzt. Das fand ich jetzt hochinteressant. Da gab es nämlich 5% Oberschicht, 5% Mittelschicht, Goldschmiede, Purpurhändler und solche Leute, und 80% sogenannte Penetes, das waren die Unterschicht, also die Arbeiter. 80%. Und dann 10% Ptochoi. Ptochoi sind die Ärmsten der Armen gewesen, die Verschuldeten, die Ausgestoßenen, die Sklaven, die Rechtlosen, aber auch die chronisch Kranken, die Behinderten, die Chancenlosen. Siegfried Zimmer sagt, dass mit den Armen hier genau die Letzteren gemeint sind. Diese Armen ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Hilfe. Und diese Leute beglückwünscht Jesus. Das ist doch absurd. Nein, ist es nicht. Denn Jesus versichert genau diese Armen der besonderen Zuwendung Gottes. Das Reich Gottes kommt in erster Linie erstmal für sie. Bei Gott stehen diese Armen im Mittelpunkt des Interesses. Er gibt ihnen die Würde, die sie noch nie hatten oder die sie verloren haben. Die Armen, die sich ihrer Armut schämen, die sich als Versager fühlen, sich selbst verachten, denen gibt Gott Würde. Wenn wir die entsetzlichen Bilder von dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gesehen haben, dann können wir sicher sein, das sind genau die Armen, die Jesus meint. In einem Kommentar dazu hörte ich, die hatten schon vorher fast nichts und jetzt haben sie gar nichts mehr. Gott sieht diese Menschen. Jesus gehörte als Zimmermann zu den Bauhandwerkern, also zur Gruppe der Penetes. Aber er hat sein Handwerk aufgegeben. Auch er ist jetzt mittellos, weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll, wie es heißt. Das heißt, auch er gehörte zu dem Ptochoi. Und das hören die Leute natürlich ganz anders, die ihm zuhören. Er ist einer von ihnen. Selig sind, die arm sind vor Gott. Das ist quasi die Überschrift für die anderen Seligpreisungen, die folgen. Denn wer arm ist, hat auch Grund zur Trauer, ist machtlos und hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Für diese alle ist das Reich Gottes jetzt da. Das Volk hört das und ist entsetzt. Mangel haben sie doch in allen Bereichen, keine Sicherheit, keinen Besitz, keine Heimat und dann selig, glücklich. Sie sind arm, unerfahren und können nur auf ihn hoffen, der sie aus allem herausgerufen hat. Jesus sagt es zu ihnen, euch gehört das Himmelreich, nicht den Reichen, nicht den mächtigen, klugen, den Vertretern der Volksreligion, damals den Pharisäern und Schriftgelehrten und den Angesehenen. Er spricht es seinen Jüngern zu. Sie haben einen Schatz im Verborgenen. Das ist provozierend, auch für uns heute. Das sind also die Armen. Aber es heißt ja die Armen im Geist. Was ist denn damit gemeint? Nach der ursprünglichen Übersetzung heißt es dort Pneuma, Geist auf Griechisch und auf Hebräisch Ruach. Die Übersetzung von Ruach aber ist Atem oder Wind. Und das hat nichts mit Geisteswissenschaft oder irgendwelchen anderen Geistern zu tun. Gemeint ist eine sinnliche Erfahrung, eine Naturerfahrung wie der Wind. So wie wir zu Gott Vater sagen und zu Jesus Gottes Sohn, das sind soziale Begriffe. Vater und Sohn, das kennt jeder. Der Heilige Geist, Ruach, ist der Atem, der Lebensatem. Wenn wir an die Bilder von einem Tsunami denken oder an hohe Windstärken, dann haben wir eine Ahnung davon, was für eine Kraft so ein Wind haben kann. Ruach hier im übertragenen Sinne könnte also Lebenskraft, Lebensenergie heißen. Menschen, die arm sind im Geist, die haben wenig Kraft, wenig Lebensfreude, wenig Ich-Stärke, wenig Selbstwert. Sie sind erschüttert, verzweifelt, kraftlos. Das sind die Armen im Geist. Zu beglückwünschen sind die Armen im Geist, die auch arm sind in ihrer Selbsteinschätzung, deren Psyche schweren Schaden erlitten hat, die niemand haben will. Jesus sagt über diese, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Mir fallen zwei biblische Beispiele ein. Das erste ist die Geschichte von den zwei Männern, die in den Tempel kommen. Ihr kennt sie alle. Sie kommen in den Tempel, um zu beten. Der Pharisäer und der Zolleinnehmer. Der erstere betet, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal die Woche und gebe meinen Zehnten. Der Zolleinnehmer bleibt verlegen am Eingang stehen und wagt es noch nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betet er, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, der wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Als ich diese Geschichte las, dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben, hat der Pharisäer das eigentlich laut gebetet? Das ist so peinlich, dass man sich glatt fremdschämen könnte. Schlimm genug, dass er so denkt. Aber dann muss ich zugeben, gedacht habe ich auch schon so. Nur würde ich das nicht laut zugeben, hoffentlich. Unsere Sympathien liegen ohne Frage bei dem Zolleinnehmer. Auch wenn wir nicht gut finden, was er getan hat. Er ist zwar kein Armer gewesen, aber ehrlich und er ist arm im Geist. Kennen wir das nicht auch? Da, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, wie wir sagen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, wo wir ratlos und verzweifelt sind, wenn wir so bei Jesus landen, dann kann sein Friede einziehen. Dann spüren wir etwas von diesem Reich der Himmel. Neulich hatte ich so eine Begegnung mit einer Klientin, die schwer traumatisiert ist. Sie war verzweifelt und sie sagte, Frau Mascha, als Kind hatte ich trotz allem so eine tiefe Nähe zu Gott und die ist weg. Wie kann ich ihm wieder nahe kommen? Darf ich das einfach so? Wir saßen an diesem Tag in einem anderen Raum, als ich sonst mit meinen Klienten sitze. Und mein Blick fiel auf diese Skulptur. Gehört einer Kollegin, ihr kennt sie vielleicht, von Dorothea Steigerwald. Das Kind in der Hand geborgen. Ich gab ihr diese kleine Skulptur in die Hand und dann gingen wir in unsere kleine Kirche. Im Kirchruder Turm, die ist die Arche, wird sie genannt, ein kleiner Raum. Und wir traten in dieser Arche gemeinsam so vor Gott. Und plötzlich war er da. Sie hielt die kleine Skulptur in der Hand und dann sangen wir gemeinsam das Lied, was auch für Nahöl nachher bestimmt ist, wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit. Ich glaube, es war kein Zufall, dass ich an dem Tag in einem anderen Raum saß und wir auf diese Weise so geführt wurden. Manchmal geschieht Befreiung. Und wenn sie geschieht, dann geschieht sie wirklich und tief. Und dann können wir wieder wie mit Hans-Dieter Hüsch sagen, ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Jesus geht weiter. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt, wie es gehen kann. Er ruft in seine Nachfolge, erst einzeln, dann in die Gemeinschaft der Jünger und mit denen gemeinsam will er die Bergpredigt umsetzen. Und das ist kein Ideal, keine Utopie. Es gilt, sich gegenseitig zu inspirieren und zum Tun des Guten anzuregen. Dafür sitzen wir auch hier zusammen, um das zu tun, uns gegenseitig anzuregen und zu inspirieren. Dann wird das Reich Gottes sichtbar und jeder Schritt, der uns gelingt, macht die Welt ein wenig besser. Was ist nun mit den Reichen? Was ist nun mit den Reichen? Das zweite Beispiel. Wir kennen die Geschichte von dem reichen jungen Mann, der das ewige Leben bekommen möchte und fragt, was er tun soll. Jesus sagt ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Er kann das nicht und geht traurig weg. Auch in ihm habe ich mich wiedergefunden. Wäre ich dazu bereit? Er nicht. Und das macht mich traurig. Auch die Jünger sind erschrocken und fragen sich, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und dann kommt die bekannte Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Kennt die Geschichte. Und die Jünger regen sich noch mehr auf. Und dann heißt es, Jesus sah sie an und sagte, Menschen können das nicht tun, aber Gott kann es. Für Gott ist nichts unmöglich. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wie oft merken wir scheitern, immer wieder. Wir kriegen das nicht hin, im Sinne Jesu zu leben. Wir stellen unseren eigenen Bankrott fest. Der englische Dichter C.S. Lewis hat das in seinem Buch Pardon, ich bin Christ so ausgedrückt. Solange der Mensch in Gott nur den Prüfer sieht, der ihm eine Examensaufgabe stellt, solange er seinen Umgang mit Gott an Forderungen und Gegenforderungen stellt, wenn er in seinem Umgang mit Gott an Forderungen und Gegenforderungen denkt, hat er zu Gott noch nicht das rechte Verhältnis gefunden. Er macht sich falsche Vorstellungen von dem, was Gott ist und von dem, was er selbst ist. Erst wenn er seinen eigenen Bankrott erkannt hat, kann er die rechte Beziehung zu Gott finden. Wie kann das gehen? Im Johannesevangelium im 15. Kapitel, das ist die Rede vom Weinstock, da sagt Jesus: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit ihm können wir alles tun. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Margot Kiesmann sagt, es geht nicht um unablässiges Lächeln, sondern ein Leben in Fülle. Ein Leben, wo ich meine Schwächen, meine Ängste und mein Versagen integrieren kann und gleichzeitig aufbegehre gegen das Unrecht dieser Welt, wo immer ich es antreffe. Dann beginnt Reich Gottes oder Himmelreich. Wie also werde ich glücklich? Indem ich mein Leben und auch mein Glück als Geschenk Gottes verstehe. Mich beheimate in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, die für Gerechtigkeit und Frieden eintreten. Hinschaue, wo Menschen verfolgt werden, trauern und Trost suchen. Dem folgen, was mein Herz mir rät. Zitat Ende. Ich würde ergänzen, da ist das Himmelreich angebrochen. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Komm, Herr, und öffne in uns die Tore deines Reiches. Amen.